Buongiorno und herzlich willkommen beim Podcast Nonna Restart, eine berufliche Heldinnenreise 50+. Mein Name ist Carina Felsmann. Ich bin die Reisebegleiterin für diesen Podcast. Schön, dass du heute hier bist. Heute freue ich mich über einen ganz besonderen Gast. Es sind natürlich immer ganz besondere Frauen. Ich meine das, viele kennen sie, vor allem in Österreich. Sie war mehrfache Ministerin für Frauen, für die Umwelt, für die Familie, für die Jugend. Maria Rauch-Kallert. Herzlich willkommen im Interview.
Einen schönen guten Tag. Ich freue mich sehr, dass ich bei Nonna Restart dabei sein darf.
Super. Ich freue mich sehr, dass es gelungen ist, zeitmäßig, weil dein Terminkalender ist ja noch immer sehr, sehr voll. Magst du dich vielleicht kurz vorstellen, wie alt bist du und was machst du heute aktuell?
Ja, ich bin gerade 75 geworden, habe meinen 75.000 Kilometer Gesundheitsservice absolviert, festgestellt, dass ich immer noch sehr gesund bin.
Sehr gut.
Und bin sehr dankbar dafür, bin immer noch sehr aktiv, habe zwei Firmen mit zwei Mitarbeiterinnen. Die eine macht strategische Beratung, strategische Kommunikation, Krisenmanagement. Die andere macht vor allem Frauenförderung. Und dann bin ich noch Präsidentin mehrerer Organisationen, des Österreichischen Paralympischen Komitees, des Club Alpha, des Mentory Club, der Gesellschaft Österreich-Ungarn. Also es wird mir im Großen und Ganzen nicht langweilig.
Also ich glaube, die Zeit würde nicht ausreichen, um alle deine Funktionen und Engagements hier zu nennen. Ich kann mich erinnern, kürzlich, also ungefähr vor 20 Jahren oder ein bisschen länger, als ich dir zum ersten Mal über den Weg gelaufen bin, habe ich schon gehört, na, das ist die Maria, das ist die Maria, die engagiert sich da, die macht mit den Frauen Mentoring-Programme und so weiter. Und so war es dann auch. Alles, was ich da gesehen habe, war unglaubliches Engagement und großer Einsatz für die Frauen. Woher kommt denn das?
Das kommt aus meiner Überzeugung, dass die Welt einfach besser wäre, wenn mehr Frauen in Entscheidungspositionen wären. Mhm. Um genau zu sein, die Hälfte der Frauen. Mein Ziel ist es, die Hälfte der Arbeit an die Frauen und die Hälfte der Macht an die Frauen, die Hälfte der Entscheidungspositionen für die Frauen. Da denke ich an die Wirtschaft genauso wie an die Politik und genauso an die Männer in der Kindererziehung, in der Schulbildung, in der Altenpflege. Wir sollten uns diese Welt teilen und zwar fair und gerecht teilen. Und aus dieser Überzeugung heraus war ich auch politisch aktiv, in der Anfangsphase natürlich speziell für benachteiligte Menschen. Ich habe zwei Töchter und eine davon ist mit 4 Jahren erblindet. Mhm. Das war meine Motivation, in die Politik zu gehen. Und zwar nicht sofort, sondern ich habe gelernt, Politiker unter Druck zu setzen, damit sie etwas verändern, in dem Fall für blinde Kinder und für blinde Menschen. Mhm. Und daraus ist dann ein mehr oder minder lebenslanges politisches Engagement geworden.
Unglaublich. Also es sind wirklich so diese Geschichten, die das Leben dann so schreibt. Und wenn wir vielleicht noch ein bisschen zurückgehen weiter. Ich habe in einer Biografie gelesen, dass deine Eltern ein Wirtshaus hatten. Stimmt das?
Das ist richtig. Ich bin ein Wirtshauskind, das heißt im Wirtshaus aufgewachsen. Das ist eine gute Vorschule für die Politik. Die Eltern sagen den Kindern, sie müssen immer sehr freundlich sein, alle Menschen grüßen. Und man wird auch sehr kommunikativ. Und ein weiterer Vorteil ist, dass man Multitasking lernt. Ich habe meine Hausaufgaben für die Schule immer im Gasthaus gemacht und habe mich dadurch durch den Lärm rundum nicht ablenken lassen. Das führt immer noch dazu, dass ich meist 2 oder sogar mehr Dinge gleichzeitig machen kann.
Ich kann mich erinnern, es ging, ich weiß nicht um welche Veranstaltung, und ich war bei dir, wir haben das kurz besprochen und ich hatte so ein kurzes Factsheet vorbereitet und ich habe wirklich ich kann das schon sagen, noch nie jemand so konzentriert in so kurzer Zeit wahrgenommen, der die Sache erfasst, wo drei Leute Zwischenrufe machen, weil irgendwelche Telefonate angenommen werden sollten oder nicht, oder die wollten halt etwas von dir, und nach 3-4 Minuten sagst du 5 Sätze und das war's, wofür ich zu dir gekommen bin, um deine Meinung zu hören. Das war ein Moment, der war wirklich special für mich, wo ich mir gedacht habe, wie schafft sie das? Ja, jetzt habe ich dein Geheimnis gehört, das Wirtshaustraining, sehr gut. Und wie ist es dann weitergegangen aus dem Wirtshaus heraus? War nie der Gedanke, dass du auch da bleibst im Thema Tourismus?
Nein, gar nicht. Ich bin im Übrigen die Einzige aus der Familie, die nicht im Gastgewerbe gelandet ist.
Okay.
Aber es war eher die Flucht aus dem Gastgewerbe, um letztendlich wieder so gegen Ende meines Lebens oder in der Mitte meines Lebens indirekt darauf zurückzukehren. Und das, was man lernt, ist einmal Gastgeber, immer Gastgeber, mhm, oder Gastgeberin. Das ist mir irgendwie in die Kinderstube gelegt worden, dass sowohl ich als auch meine Töchter sehr gerne Gastgeberinnen sind. Und zwar nicht nur privat, sondern auch, wie zum Beispiel im Club Alpha oder im Mentory Club. Das sind so Dinge, wo wir versuchen, Menschen zusammenzubringen. Und das war letztendlich in den 50er, 60er Jahren, in denen ich aufgewachsen, des vorigen Jahrhunderts, klingt schrecklich, in denen ich aufgewachsen bin, war das die Aufgabe der Gasthäuser. Das waren Treffpunkte, Kommunikationsorte, wo Menschen miteinander plaudern konnten, sich treffen konnten, miteinander Karten spielen konnten, etwas trinken konnten. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Ort, der sich dann in den 70er und 80er Jahren vor allem durch das Fernsehen sehr stark verändert hat. Und jetzt gibt es eigentlich leider viel zu wenige Gasthäuser eigentlich.
Ja, liebe Maria, weil du uns abhanden gekommen bist in dem Bereich, gell? Gut, wie ist dann die Geschichte weitergegangen? Okay, Gasthaus war nicht das deine, du hast dich dann anders entschieden.
Ich habe dann sehr früh geheiratet, ich habe meinen Vater mit 17 verloren und wollte dann eigentlich weg von zu Hause. Studieren war Abhängigkeit und meine Mutter hat mir nicht erlaubt zu heiraten, wenn ich nicht einen Beruf habe. Ich habe daher gleich kurz nach meiner Matura die erste Lehramtsprüfung gemacht und wurde Lehrerin an einer Hauptschule in Wien für Englisch und habe dann ein Jahr später geheiratet, bin ausgezogen, habe 2 Jahre später mein erstes Kind bekommen, weitere 3 Jahre später mein zweites Kind, aber immer berufstätig. Ich habe also die Segnungen des Karenzurlaubes, der ja kein Urlaub ist, sondern eine Karenzzeit, nicht in Anspruch genommen, sondern war immer nur diese 8 Wochen vor und nach der Geburt zu Hause, waren im Übrigen zu meiner Zeit nur 6 Wochen vor und nach der Geburt. Und war eigentlich sehr aktiv als Lehrerin, zusätzlich noch in verschiedenen Vereinen und vor allem dann durch die Erblindung meiner Tochter in dem Versuch, meiner Tochter ein ganz normales Leben zu ermöglichen, was immer schon normal ist.
Ja. Und doch hast du den Weg dann auch in die Politik geschafft, trotz dieser Herausforderungen, und bist ganz, ganz oben angekommen. Was hat dir besonders dabei geholfen?
Ja, ich denke, mein Engagement für zuerst benachteiligte Menschen, in dem Fall waren es behinderte, blinde Kinder, behinderte Kinder, behinderte Erwachsene. Ich wurde dann auch Geschäftsführerin des Sozialen Hilfswerks in Wien, das jetzt besser bekannt ist als Wiener Hilfswerk. Nach 16 Lehrerjahren habe ich mich für ein Jahr karenzieren lassen. Aus diesem einen Jahr ist der Rest meines Lebens geworden. Ich bin, muss mit etwas Wehmut sagen, nie mehr in den Schuldienst zurückgekehrt, aber die Wehmut ist nicht sehr schlimm, weil alles, was ich tun durfte, war unglaublich spannend. Ich war dann 9 Jahre Geschäftsführerin des Sozialen Hilfswerks, ein Unternehmen, dass ich mit 150 Mitarbeiterinnen, hauptsächlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, übernommen habe und einer unsicheren Finanzierung und einigen Schulden und dass ich 9 Jahre später, als ich das erste Mal Bundesministerin wurde, dann übergeben habe an meine Nachfolgerin, nicht nur mit einem guten finanziellen Polster, sondern auch mit 350 Mitarbeiterinnen,
wow,
und einer soliden Organisation. Also da konnte ich schon auch meine wirtschaftlichen Ambitionen ausprobieren. Parallel zu dieser Tätigkeit im Sozialen Hilfswerk war ich schon 4 Jahre im Bundesrat und dann 5 Jahre im Wiener Landtag und Gemeinderat. Das heißt, ich habe schon 9 Jahre politische Erfahrung gehabt, als ich dann das erste Mal Bundesministerin für Umwelt, Jugend und Familie wurde und dann noch einmal Bundesministerin für Umwelt.
Mhm. Also ein, kann ich sagen, sehr, wie soll ich sagen, bemerkenswerter Weg, der in meiner Wahrnehmung zumindest mit unglaublich viel Engagement geprägt war und nach wie vor ist, der aber auch nicht allen gefallen hat. Also du hast es ja schon ganz gut können und auch ein bisschen polarisiert im Parlament. Ich denke jetzt da an die Bundeshymne und andere Momente. Also für jene Hörerinnen und Hörer, nein, erzähl doch du die Geschichte, Maria. Wie war denn das mit der Bundeshymne der österreichischen?
Naja, ich glaube, da muss man ein bisschen vorgreifen. Ich habe sehr rasch bemerkt, dass Diskriminierung gegenüber behinderten Menschen sehr ähnlich ist der Diskriminierung gegenüber Frauen. In meiner eigenen persönlichen Entwicklung, in der ich festgestellt habe, dass in der Welt nicht alle gleich sind, sondern dass Männer es in vielen Bereichen leichter haben, habe ich auch natürlich begonnen, für die Rechte der Frauen zu kämpfen. Und dieser Kampf, diese Auseinandersetzung hat natürlich polarisiert. Denn mehr Rechte für Frauen bedeuten manchmal auch weniger Rechte für Männer oder weniger Möglichkeiten. Mehr Möglichkeiten für Frauen schränken die Möglichkeiten für Männer ein. Mhm. Daher war vieles, was ich getan habe, natürlich polarisierend. Die Bundeshymne war dann sozusagen das Ende meiner politischen Karriere, nicht weil ich, das war erst 30 Jahre später, und das war so das Tüpfelchen auf dem I, aber davor gab es viele andere Bemühungen, die Situation und die Gleichstellung von Frauen zu verbessern. Mhm. Und es gibt wichtigere Dinge als die Bundeshymne. Allerdings ist auch Sprache wichtig. Daher war es mir wichtig, die Töchter in die Bundeshymne zu bringen. Aber gleicher Lohn für gleiche Arbeit war immer unser Ziel und bleibt auch unser Ziel, solange bis wir es erreicht haben. Mhm. Und die Lohnungleichheit setzt sich primär aus 3 Faktoren zusammen. Das ist die Berufswahl, die Berufsunterbrechung und der Berufsaufstieg. Mhm. Und für alle diese 3 Faktoren habe ich mich sehr eingesetzt, um sie zu verbessern, um den Frauen die Notwendigkeit klarzumachen, sich auch selbst darum zu kümmern. Denn wir wollen ja nicht die Frauen sozusagen bevormunden, sondern ihnen Hilfe zur Selbsthilfe geben.
Ja. Mhm. Wenn du dir jetzt so diese Jahre, Jahrzehnte vor deinem inneren Auge Revue passieren lässt, was hat dir an deinem beruflichen Engagement besonders gut gefallen?
Die Chance, mit Menschen zu arbeiten, mit Menschen Dinge zu verändern, Dinge zum Besseren zu verändern. Das war das, was mich am meisten auch an der Politik immer noch reizt.
Mhm. Und auf der anderen Seite hat es immer ja viele Herausforderungen gegeben. Ich meine, klar, man polarisiert auf der einen Seite, man hat einen inneren Auftrag, man weiß, wofür man sich engagiert und macht sich dadurch nicht nur Freunde. Und wie bist du mit herausfordernden Situationen umgegangen? Was war denn dein Rezept?
Ja, zuerst einmal nachdenken, wenn einem halbwegs Zeit gelassen wird zum Nachdenken. Sehr oft muss man ja sehr schnell entscheiden, aber immer gerne gedanklich einen Schritt zurück zu machen und zu überlegen, was ist der beste nächste Schritt.
Mhm.
Je brenzliger eine Situation wurde, je schwieriger, je heikler, desto ruhiger bin ich geworden. Mhm. Das ist eine Gabe, für die ich dankbar bin. Ich weiß nicht, ob ich selbst etwas dazu getan habe, um das zu sein, sondern das hat man oder man hat es nicht. Und das hat mir auch in sehr schwierigen Situationen immer wieder geholfen.
Waren da andere Menschen, Helfer, Helferinnen auch an deiner Seite? Oder warst du dann in diesen Momenten eher die, unter Anführungszeichen, Solistin?
Nein, Gott sei Dank waren immer Menschen an meiner Seite. Allerdings, eines muss man schon wissen, je höher man in einer Position steigt, egal jetzt, ob das in der Politik oder in der Wirtschaft ist, desto einsamer wird man. Mhm. Weil man durchaus auch vorsichtig sein sollte. Nicht alle Menschen in der Umgebung wollen einem wohl. Und es ist manchmal gar nicht so leicht zu unterscheiden, wer einem wohlwollend gegenübersteht oder wer einem feindselig gegenübersteht. Auch das gibt es, selbst wenn man sich noch so sehr bemüht. Mhm. Und da muss man dann schon auch versuchen, mit ein wenig Menschenkenntnis, mit dem Bauchgefühl auch richtig zu reagieren. Und mit jeder negativen Erfahrung wird man ein bisschen misstrauischer. Und wenn es zu viele negative Erfahrungen sind, wird man auch einsam.
Ja, klar. Mhm. Was würdest du sagen, wenn du jetzt so kurz nach innen hörst, welche Werte sind dir wichtig und auf der Vielzahl von möglichen Werten für deine Arbeit, für dein Leben?
Also ich bin, das muss man vielleicht dazu sagen, weniger vom Elternhaus als aus der katholischen Jugend kommend, aktive Katholikin, das heißt, ich gehe regelmäßig zur Sonntagsmesse, habe das auch in den intensivsten Arbeitszeiten immer so gehalten. Diese Stunde am Sonntag war mir immer sehr wichtig. Mhm. Ich glaube, ich habe einen festen Glauben und würde mich aber eher zu den progressiven Katholikinnen, nicht ganz progressiv, aber auch nicht sehr konservativ, bezeichnen. Ich würde sagen, zum modernen Katholikentum, bin auch kritisch der katholischen Kirche gegenüber, was die ganzen Fragen des Missbrauchs anbelangt. Mhm. Nichtsdestotrotz sollte man die Verdienste der katholischen Kirche nicht geringschätzen. Und mein Wertekatalog ist eigentlich Gerechtigkeit, Fairness. Das sind so die wesentlichsten Punkte.
Es klingt so nach Robin Hood, sage ich mal, ja.
Ist das vielleicht ein bisschen?
Ein bisschen.
Und vielleicht noch dazu, und wäre die Liebe nicht. Also es ist immer so, ich mag Menschen und bin gerne mit Menschen beisammen, helfe auch gerne, bemühe mich aber auch kein Helfersyndrom zu entwickeln.
Ja,
das habe ich nicht.
Ja, na gut.
Da muss man auch sehr aufpassen. Aber wenn man reflektiert ist, passiert einem das nicht. Man muss sich auch abgrenzen können.
Und ich kann mich auch an eine Situation erinnern. Wir waren, glaube ich, in Moskau. Das war auch im politischen Zusammenhang. Und da habe ich dann wahrgenommen, du sprichst auch Russisch.
Ich habe im Gymnasium 7 Jahre Russisch gelernt.
Ja.
Und habe dann nach meiner ersten Lehramtsprüfung Englisch, Russisch weiter studiert an der Pädagogischen Akademie und am Südosteuropa-Institut und habe dann noch eine Lehramtsprüfung in Russisch gemacht. Habe aber leider viel davon oder fast alles davon wieder vergessen, weil ich die Sprache zum Unterschied vom Englischen nie wirklich aktiv ausgeübt habe.
Ja, na, wer weiß in Zukunft, wo wir Russisch womöglich doch noch brauchen. Ja.
Na, ich hoffe. Diesbezüglich hoffe ich es nicht.
Ja.
Obwohl es eine wunderschöne Sprache ist.
Ich finde auch. Also akustisch hört sich das interessant an. Und jedenfalls kann ich mich erinnern, dass ich wieder mal mit dem offenen Mund staunen, was Maria alles kann. Sag, wenn du dir jetzt vorstellst, ein Auditorium vor dir, da sitzen jetzt, naja, wie schon so viele Male auch in deinem Leben, 50, 100 und mehr Frauen, 50 plus, die überlegen, sich beruflich zu verändern, weil sie es wollen oder müssen oder auf der Suche nach ihrer Berufung sind. Was würdest du ihnen mitgeben als Gedanken, als Anregung, als Appell womöglich?
Also ich würde sie auf jeden Fall einmal ermuntern, es zu tun. und nachzudenken, was sie am liebsten tun. Und dann darüber nachzudenken, wie man die Lieblingsbeschäftigung zum Beruf machen kann. Das sind die freudvollsten Berufe, die man wählen kann. Das ist nicht immer ganz einfach, aber mit etwas Kreativität geht das. Dann natürlich neugierig bleiben und sich orientieren. Es gibt ja viele Angebote, nicht nur online, sondern auch analog. Man darf dank des Endes der Pandemie, Gott sei Dank, wieder zu Veranstaltungen gehen, Vorträge anhören, sich Rollenmodels anschauen. Mhm. Alles das würde ich Ihnen empfehlen. Und dann etwas finden, was Ihnen taugt, wo Sie das Gefühl haben, das ist meins, und es auszuprobieren.
Mhm. Sehr schön. Was wirst du noch ausprobieren?
Ich versuche gerade ein wenig zurückzuschrauben. Ich probiere gerade noch viel zu viel aus.
Ja.
Ich möchte im Moment ausprobieren mit meiner Enkelin, die in der Zwischenzeit 17 ist, mein Enkel ist schon 19, wieder öfter mal ins Theater zu gehen. Mhm. Das ist so mein Vorsatz für mein 76. Lebensjahr.
Ja, sehr gut, sehr gut. Naja, man hat immer Pläne. Sehr gut, sehr gut. Also von Nonna zu Nonna, ich wünsche dir alles, alles Gute, Freude mit den Enkelkindern auf der einen Seite und bitte bleib uns doch auf der anderen Seite noch erhalten, möglichst lange in deinen Funktionen, in deinem Engagement für Frauen, für das Miteinander, für die Gleichberechtigung. Und damit darf ich mich ganz herzlich bei dir bedanken, Maria, für deine Zeit und deine Insights. Dankeschön.
Danke sehr. Mit großem Vergnügen werde ich das tun. Gut, ciao. Baba. Servus.
Ciao. Ciao. Alles Gute.